Hallo Emanuel, schön, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, danke vielmals für die Einladung. Mein Name ist Emanuel Gysi. Ich bin Sportchef beim Blick. Das ist ja die grösste Sportredaktion der Schweiz, kann man wahrscheinlich sagen, außer der vom SRF. Und im Moment habe ich dort recht viel zu tun tatsächlich. Ich mache jetzt den Job etwa seit einem halben Jahr. Das heisst, man sagt immer, es geht ein Jahr, bis man etwas richtig kann.
Abläufe kennt.
Genau. Also das heisst, ich bin im Moment noch viel damit beschäftigt, auch noch herauszufinden, das ist auch noch Teil von meinem Job. Aber das klingt mir eigentlich nicht so schlecht. Aber das bestimmt natürlich im Moment relativ viel von meinem Alltag, das darf ich glaube sagen.
Und du hast jetzt gerade ein spannendes Jahr noch gesucht, oder? Um dich in den Job reinzugrinden, oder?
Es wird spannend, ja. Ich glaube, das kann man sagen. Mit vor allem Fußball, EM und dann Olympia, wo ziemlich Schlag auf Schlag kommen. Aber ich habe es ja nicht ausgesucht. Es ist einfach, in dem Moment hat sich das so ergeben und jetzt ist es so.
Einfach gefügt.
Genau. Und das Schöne am Sport ist ja, es ist immer etwas. Also es gibt eigentlich ja fast kein Jahr, wo man muss sagen, ja, das ist jetzt ein langweiliges.
Ja, aber jetzt gerade so wahrscheinlich im Frühling mit Beendigungen von gewissen Ligen und nachher der Sommer zieht sich der dann schon seit wahrscheinlich im Herbst rein, oder? Das ist wahrscheinlich schon der grösste Sport, den du anlegen musst jetzt.
Ja.
Also Marathon fährst.
Ja, also ich gehe tatsächlich im Mai noch in die Ferien.
Okay. Ja, dann ist das ja eh nur mehr Müsse, okay, das kann man verzeihen.
Ich weiss, der Ambri-Fan, der mir da gegenüber sitzt, wird das jetzt natürlich mit einem Grummeln feststellen. Nein, aber Hockey WM ist. Die ist jedes Jahr.
Ja, aber das und kann man verziehen.
Da kommt man. Irgendwann habe ich müssen gehen und jetzt ist der Mai bietet sich an, weil dann
ist es noch nicht heiß.
Genau, und vor allem läuft eben dann mit dem Fußball und Olympia, dann später kann. Nachher wäre einfach keine Zeit mehr. Irgendwie bis im September.
Außer man macht als Blick noch etwas für Paralympics. Die geht dann erst Ende August, Anfang September los.
Das ist ein sehr wunder Punkt, den du da ansprichst. Weil wir sie dort. Nein, es ist ein guter Punkt, weil wir sie dort nicht so stark, wie wir glaub, eigentlich sollten sein.
Für den Blick, ja.
Genau. Das ist ein Thema, das für uns bis jetzt nie so zentral war. Und ich muss jetzt nicht erzählen, was nicht stimmt. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da gerade explodieren in der Berichterstattung.
Nein.
Aber es ist natürlich so. Es ist Olympia und dann. Also, ich war ja schon bei Olympischen Spielen als Berichterstatter. Und dann geht man heim und zum Teil wird man dann gefragt, ja, bleibst du noch für die Paralympics, weil dann meistens relativ zeitig im Anschluss.
Zwei oder drei Wochen, oder? Sie müssen ja dann gleich noch Umbauten machen, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wie hast du das Format Podcast für deinen Job? Welchen Stellenwert hat das?
Ist jetzt eine gute Frage. Es ist ein Vektor mehr, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Also es ist etwas, dadurch, dass es die Schweiz ein relativ kleiner Medienmarkt ist und Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, besser als ich, Nische ist für Leute, die sich intensiver mit einem Thema beschäftigen wollen, ist die Reichweite dann oft gar nicht so gross, jetzt im Vergleich zu Artikeln, die wir schreiben zum Beispiel, die wir auf der Webseite ja dann sehen. Gleichzeitig finde ich, ist es eine extrem wertvolle Ergänzung. Also man kann eben in die Tiefe gehen bei einem Thema. Man hat auch eine gewisse Unmittelbarkeit. Also es ist wahrscheinlich, also wie das Radio, sehr intimes Medien konsumieren eigentlich. Man ist den Leuten im Ohr.
Man kann aber auch gut abschweifen, oder? Das kennen dir zwei gut, oder?
Ja, das stimmt. Also der Podcast, den ich mit Dino Kessler zusammen habe, das ist lustig. Wir haben angefangen, das ist jetzt ein paar Jahre her, dann haben wir uns eigentlich an einem sehr strengen Format zuerst einmal festgehabt, wo wir gesagt haben, nur sehr kurz für jedes Thema und sehr kontrovers. Darum heisst es auch Pro und Contra. Und jetzt mittlerweile machen wir Witz, dass wir, ich sage jetzt mal, sehr harmonisch sind oft. Also nicht immer, es klingt uns ja dann manchmal gleich, dass man.
Oh, du gibst dir schon Mühe, manchmal einen anderen Punkt einzunehmen.
Das soll, es sollte ja ein bisschen Reibung wäre ja gut. Das Problem ist, wir mögen uns tatsächlich gut und dann ist es manchmal, macht es das kompliziert. Vielleicht müsste dort einfach jemand vis-à-vis hocken, der mich die ganze Zeit nur nervt. Nein, aber das ist, das stimmt. Oder? Man kann sehr gut ja, in möglicher Richtung. Und das ist etwas, was ich auch lässig finde. Also auch Sachen, die ich höre, selber, nicht weil ich muss arbeiten muss, sondern weil ich sie einfach gerne höre, finde ich eigentlich. Ich finde, es ist eine Qualität, dass man irgendwo landet, wo man vielleicht gar nicht gewusst hat, dass man wird landen, aber es ist noch lässig.
Ja, aber beim Artikel lesen musst du natürlich dabei bleiben und den Podcast kannst du ja gleich wirklich noch beim Kochen oder so halt nebenzu geniessen und dich beschallen lassen, was ja bei einer TikTok-Generation und so eigentlich noch entgegenkommt.
Das stimmt, ja. Gut. Ich weiß gar nicht. Du wirfst damit Schlagwörter um die TikTok-Generation.
Ja, nein, außer der Blick würde das anfangen, wie so gewisse andere Zeitungen, wie jetzt der Kicker, dass man seine Artikel auch vorlesen lassen. Weil ich verfolge das oft, mache ich am Morgen. Manchmal ist es noch lustig, bis dann die Sprecherinnen das können einlesen können, gibt es noch so eine synthetische Stimme. Und dann gibt es halt bei so einem gewisse Freude am Morgen früh. So. Aber warum entwickelt sich das zum Hören? Also ich finde es ja sympathisch, aber du bist ja schon länger Journalist. Blühtet dir da nicht das Herz? Oder ist es einfach eine andere Herangehensweise vielleicht? Oder wird sich das noch herausstellen?
Nein, das Herz blüht mir nicht. Also du meinst jetzt das Hören von Artikeln?
Ja, sozusagen. Vielleicht, dass man dann halt wie schneller oder schon so denkt fürs Hören nicht mehr so blumig ausschweifend wird, weil dann vielleicht eben der Zuhörer denkt, oh, jetzt hätte ich easy wieder einen 20 Minuten Artikel geschrieben für 20 Minuten zuhören. Doppelte Geschwindigkeit, also...
Ja gut, es gibt ein Medium, das funktioniert mit 20 Minuten gut.
Ja.
Unsere Konkurrenz im Blau, scheinbar denen geht es ja nicht so schlecht. Nein, was ich würde sagen, ich glaube, das ist in der Geschichte bis jetzt immer so gewesen. Es ist selten ein Medium...
Wo statisch bleibt. So.
Ja, und es ist auch ein schwieriges Medium zu verdrängen. Also weißt du, man hat das Gefühl gehabt, wo... das Radio aufgekommen ist, okay, das Ende von der Zeitung. Was das Fernsehen aufgekommen ist, das Ende vom Radio. Das ist alles nicht passiert. Die existieren mehr oder weniger stark nebeneinander. Dann gibt es so ein paar Sachen wie, keine Ahnung, der Minidisc, der sich nie richtig durchgesetzt hat. Oder? Ja. Wo aber schon von Anfang an eher, darf man glaube so sagen, Rohrkrepierer war. Aber ich glaube, es ist eine zusätzliche Art oder eine Möglichkeit, nochmal eine Geschichte anders zu erzählen. So wie wir jetzt bei uns beim Blick, wir machen ja nicht nur Buchstaben, sondern wir haben Videovektor, wir haben interaktive Sachen, wir haben Podcasts, wo ja dann am Schluss irgendwie wieder sollen für die ganze Marke irgendwie so einen rundum 360 Grad Auftritt geben, wo sich der User und die Userin abgeholt fühlt, nachher eben nicht nur mit den Buchstaben. Also von dem her blüht mir das Herz überhaupt nicht. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute als schon regelmässig sich Artikel vorlesen. Das weiss ich schlicht nicht. Ich bilde mir immer noch ein, dass natürlich auch ich lese. Und habe auch noch nicht so viele Gedanken daran verschwendet, wie viele es echt sind, die das irgendwie von sich vorlesen.
Denkst du so, wie du jetzt erzählt hast, 360, wenn jetzt du als Sportleiter so eine Woche planst?
Ich versuche es.
Okay.
Also ich komme vom Geschriebenen.
Ja, ja.
Und das merkt man schon. Okay. Also das merkt man bei uns recht gut, bei Kollegen, Kolleginnen, wo zum Teil verschiedene Hintergründe haben. Also wir haben jetzt eine Kollegin, die kommt vom Radio.
Okay.
Schreibt aber, und ich finde, schreibt sehr gut. Und bei ihr hast du gemerkt, relativ schnell, okay, sie hat viel weniger so das Festheben. Das muss jetzt ein Artikel sein. Und das Wichtigste ist, dass der Artikel lang ist und gross in der Zeitung kommt. Oder? Wo jetzt wir, die vom Schreiben her kommen, dann schon uns... Also ihr tappt mich immer wieder dabei, fairerweise. Aber... es ist ja schließlich Arbeit und kein Wunschkonzert. Also sprich, man kann sich dann auch ein bisschen zwingen, daran zu denken. Ja, dass man, was macht man? Gibt es noch ein Videoelement, das man könnte machen dazu? Gibt es sonst irgendwie noch eine Form, eine Erzählform, die anders ist als einfach das klassische Abverzählen? Das ist etwas, wo man sich ein bisschen disziplinieren muss.
Wie hat sich der Sportjournalismus in den letzten paar Jahren verändert?
Das ist eine grosse Frage.
Ja, wir haben Zeit.
Du stellst nur die grosse Frage.
Die grosse Frage, die könnte dich interessieren. Also mich tut es.
Das ist gut. Ja, mich auch. Wenn er sich verändert hat, durch das online der primäre Vektor ist, glaube ich, für viele Medien, für uns sicher, ist das Bewegtbild natürlich wichtig. Also sprich, wenn ich über einen Fußballmatch oder über einen Eishockey-Match berichte, dann muss ich natürlich im Idealfall können das Goal zeigen, das gefallen ist. Ich kann das zwar blumig beschreiben, aber meine Beschreibung wird nie so gut sein, wie wenn du einfach auf den Play-Knopf kannst drücken und dann schaust du dir das an. Dann liefere ich etwas anderes. Also ich glaube, das ist sicher eine Hauptveränderung, dass man wegkommt vom, ich sage jetzt mal, der klassische Matchbericht. Wir versuchen, so wenig Matchberichte wie möglich zu machen.
Ja, ist mir aufgefallen.
Weil wir eigentlich davon ausgehen, dass der den Match bricht, den er sieht, entweder hat er den Match schon live gesehen, weil kann man ja den Match kaufen in einer höheren Liga, oder ich habe mindestens die Highlights gesehen und dann muss nicht noch ein Journalist oder eine Journalistin relativ mühselig beschreiben, wie jetzt dort in der 37. Minute die Pfosten, die zwei Pfostenschüsse nacheinander gewesen sind. Oder? Es ist dann eher, okay, Mann oder Frau vom Spiel, was sagen die? Oder was steckt für eine Geschichte dahinter? Was bedeutet es jetzt für einen Trainer? Etc. Also es ist jetzt nicht eine ganz neue Entwicklung, aber ich glaube, gerade durch das, dass digital immer wichtiger wird, sicher eine, die sich noch einmal akzentuiert.
Und wahrscheinlich, so sehe ich es, kann man mehr auf den Hintergrund und Zusammenhang den Journalismus so brauchen, oder?
Ja, das ist sicher.
Früher war es klar, oder? Spielbericht, weil es das Bild noch nicht gegeben hat oder nicht so. Aber jetzt kann man so sagen, ja, vielleicht hat es das und das geführt, weil er eben einen Hintergrundbericht gemacht hat über den ZSC oder über Basel. Wahrscheinlich so wird sich in Zukunft noch mehr entwickeln, oder?
Ja, also ich glaube, es wird die klassische News wird es immer geben, oder? Also wir versuchen etwas herauszufinden und dann berichten wir es. Klassische Nachrichtenartikel eigentlich, oder? Und dann hast du Einordnung, also was ist davon zu halten? Ja. Dann kannst du kommentieren und dann gibt es Hintergrundgeschichten oder Schicksal, bei uns natürlich immer sehr beliebt.
So oh, das das mit dem Schicksal habe ich manchmal aus Eigen betroffen, manchmal ein bisschen Mühe.
Inwiefern?
Ja, also vor allem auch der Parasport oder so wird dann oft mit dem Schicksal aufgeladen und dann denke ich so, ja, kann man machen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so. Darum bin ich manchmal, was Schicksal anbelangt, ein bisschen schicksalsprägt.
Das kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig.
Ich verstehe es natürlich.
Gleichzeitig, ja, ist es. Wir wollen ja etwas erzählen über die Protagonisten. Mhm. Und dann ist die Frage, was erzähle ich, oder? Keine Ahnung.
Ja.
Wie er einfach.
Seine Heldenreise, wie er mit seiner Behinderung jetzt gleich den Marathon bestritten hat. Eigentlich ist jetzt ein bisschen überspitzt.
Nein, das ist natürlich die platte Variante. Ja. Natürlich, klar, oder? Das ist die klassische Hollywood-Geschichte, die du dann erzählen kannst.
Das bietet dich manchmal mit Behinderung schon an.
Ja, ich sehe, aber es nützt sich dann auch irgendwann ab. Und, aber nervt dich das manchmal?
Ja, vor allem jetzt, wo man merkt, dass die Parasportler wirklich Spitzensportler sind. Oder sie haben Sponsoren. Es geht um wie andere Spitzensportler, es geht um die Leistung per se und nicht über das Drama, dass jetzt durch den neuen Rollstuhl von mit selber entwickelt. Also, ja, das. Also,
ja, wobei, das finde ich.
Das ist schon,
der Marcel Hux, oder? das war die Marcel Hug-Geschichte um Tokio, ja, meine ich.
Oder? Und er fährt ja immer noch mit Anpassten und mit Sauber. Also dort holt Sauber bessere
Qualität. Das ist der einzige Sauber, wo man etwas gönnt, ja, oder? Kann man fairerweise sagen.
Nein, das vermischt sich dann, oder? Aber wenn es nur heisst, ja, so, und er hat es nur mit so geschafft, wäre das vielleicht ein halb so die halbe Wahrheit.
Das sowieso. Ja. Gleichzeitig, man pickt sich ja dann logischerweise auch etwas raus und man verzeiht so Facetten. Ich finde jetzt das Hug-Beispiel, also das Sauber-Beispiel,
ist natürlich eine Entwicklung, die in die richtige Richtung geht.
Ich glaube auch, oder? Du beschäftigt man sich ja mit dem Para-Athlet, der dann irgendetwas gemacht hat. Und natürlich suchen wir etwas, wo außergewöhnlich ist, dass dem sein Rollstuhl Hightech-mässig entwickelt worden ist, das ist eine spannende Geschichte. Also würde jetzt sagen, das Beispiel, die Alingi, die jetzt da, sich wieder anschickt, die Welt mehr zu erobern im America's Cup. Dort ist das auch so ein Thema, oder, was um Technik, Technologie geht. Das ist jetzt aus meiner Sicht eigentlich eine legitime Art, über Sport berichten, aber, und das stimmt natürlich, was du sagst, man berichtet ja dann nicht so viel über Parasport, also Marcel Hug, der jetzt am Wochenende, ich glaube, gerade den London-Marathon gewonnen hat, Frau Debrunner hat bei den Frauen gewonnen.
Und jetzt haben wir noch eine Silbermedaille im Schwimmen von der Nora. Fällt mir den
Nachnamen.
Meister, genau, Meister. Also, und vor allem, eben, es kommt langsam und man merkt schon, Professionalität hilft schon. Und das hilft natürlich auch am Sport, oder? Seit der Marcel Hug jetzt auch bei Sauber und der Technik ist, hat das natürlich am Leichtathletik, am ganzen Sport natürlich wieder einen Boost gegeben, weil gewisse Sportlerinnen dann zu ihren Techniken gegangen sind und dann, ja, ist denn das so? Das
ist eine Materialschlacht plötzlich.
Ja, das ist so. Dein geschätzter Kollege, Herr Kessler, ist ja vom Sport in den Journalismus gerutscht.
Genau.
Wie ist denn der Herr Gysi zum Sportjournalist geworden? Ich habe geschaut, ob eine sportliche Karriere angerissen hat. Also der Herr geschätzte Kollege, Herr Kessler, hat so die klassische gemacht, was man auch so oft hat. Wie war dein Weg zum Sportjournalismus?
Ja gut, es hat sich eigentlich, es ist noch lustig. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen
sollte. Okay.
Also, Plan B in dem Sinne hat es nie wirklich gegeben.
Ist aber sympathisch, dass es nicht immer Plan B muss geben, sondern dass man kann durchziehen kann.
Ja, im Nachhinein tönt das immer so gut.
Ja, die Heldenstory, gell, jetzt?
Genau. Nein, also es ist ja so, aber ich glaube, das ist bei vielen kleinen, wie sagen jetzt mal, Buben, weil ich glaube, die meisten sind Jungs. Ich bin Jahrgang 84, ich war so ein Benny Turnherr-Kind. Also
okay.
WM 94.
Ich sehe es.
WM 94, die Schweiz.
Prägi.
Genau, richtig. Und dann dummerweise haben die Amerikaner aber auch noch einen gehabt, der auch Freistöße schiessen. Und erst noch der besser geschossen hat, aber das ist ein anderes
Thema.
Irgendwo, ja, das hat mich recht schnell fasziniert, das Thema. Also Sport. Ja. Gemacht, konsumiert, aber auch als Zuschauer. Und das darüber berichten, das hat mich sehr früh interessiert. Also, ich bin zwar im Kanton Solothurn aufgelesen, aber aufgewachsen, aufgelesen worden.
Ich auch am Strassenland kurz aufgelesen und aufpappeln.
Das passiert bei uns auf dem Land so, weißt
du. Weil du wieder einen Sprint gemacht hast, auf dem Bus, oder?
Etwa so, genau. Nein, im Kanton Solothurn aufgewachsen, aber...
Ich war letztens am Freitag in Grenchen gewesen.
Ah, ja. Das war einmal eine stolze Fußballstadt. Und jetzt... Ich weiss gar nicht, wo man genau dümpelt im Moment.
Ja, dort habe ich jetzt nicht geschaut. Aber.
Okay. Ja, gegen die haben wir einmal gespielt. Also ich habe dann tatsächlich Juniorenfußball gespielt, aber auf bescheidenem Level. Also irgendwie ein paar Matches Dritt- und Zweitliga gemacht. Dann und
okay.
Mit der Uni Und gleichzeitig habe ich, parallel schon so als freier Mitarbeiter für das Altener Tagblatt so Matchberichte geschrieben, aber dann wirklich klassische Matchberichte. Dann hat sich dann relativ schnell, also hat sich so noch mehr gegeben im Sportjournalismus eigentlich. Immer ein bisschen mehr können machen, was dann auch dazu geführt hat, dass meine Trainingsbesuche dann irgendwann nicht möglich sind, was aber nicht der Grund ist dafür, dass die grosse Fußballkarriere nicht zustande gekommen ist. Also das war wahrscheinlich so etwa ein dritter Training bei den E-Junioren, dass man das von der Motorik her möglicherweise dann gleich nicht ganz lenkt. Also, ja.
Ja, wenn man also sich mit dir beschäftigt, liest man etwa die hartnäckig. Wie tut sich das ausarten bei Artikeln?
Hartnäckig?
Ja, also deine Vorgängerin hätte ich als hartnäckig bezeichnet.
Ja, die wird da gelitten haben, der bin ich wahrscheinlich einfach im Nacken gehockt. Ich glaube, grundsätzlich ist es der Job des Journalisten, hartnäckig zu sein. Oder? Also wir sind da zum Fragen stellen. Heute ist es umgekehrt, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Ich wollte die ganze Zeit Gegenfragen stellen. Bis jetzt fühle ich mich sehr wohl, selbstverständlich. Super. Selbstverständlich.
Also es gibt noch ein Signet, wo du mir noch ein, zwei Fragen aufstellen.
Ah, sehr gut, also, sehr gut. Da bin ich gespannt. Was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich darauf raus, dass Journalisten sollten hartnäckig sein. Also ich finde, sonst sind sie in ihrem Job nicht so gut. Also wir haben Themen, die sind auf dem Tisch, wir stellen dazu Fragen, dann gibt es, sagen jetzt mal, weichere Themen, wo es nicht so wichtig ist. Und dann gibt es aber Themen, wo man halt nachhakt und dranbleibt und hartnäckig eben ist. Und was ich versuche logischerweise jetzt auch, wenn ich die Redaktion leite, nach innen in dem Sinn hartnäckig zu sein. Also sprich, wir haben etwas abgemacht, wir fordern das ein, dass wir das jetzt auch so machen. Es gibt Gründe, warum wir Sachen so machen. Was ich aber auch positiv finde. Hartnäckig tönt das ein bisschen unangenehm.
Ja, ich darum frage ich, wie man das kann interpretieren kann.
Ja, ja. Eigentlich musst du die Frage, die das über mich sagen.
Sie ist auch schon da
gewesen. Aber dann hast du noch nicht gewusst, dass ich dann irgendwann komme und dann hast du noch nicht erfragt. Aber du hast sicher Mittel und Wege, um bei einem Mann nachzuhaken, wie das zu verstehen.
Doch, ich würde das dann noch machen.
Gut, da bin ich gespannt. Würde mich also dann die Antwort interessieren, musst du mir dann sagen.
Nein, aber es hat mich einfach untergenommen, weil ich sehe das auch so, man muss die Fragen stellen, aber ich habe mir dann oft auch die Frage gestellt beim Fragen, wie fest hartnäckig darf man sein, dass das Gegenüber nicht zu Teflon wird?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ist deine Antwort?
So ein bisschen Zuckerbrot und Peitschen, also wahrscheinlich. Und eher, also außer man will wirklich provozieren, halt sanft starten und gegen hinten raus, wenn dann ein bisschen warm gelaufen ist, vielleicht noch die eine oder andere ein bisschen hinstellen.
Jetzt weiss ich, wo ich aufpassen muss, hinten raus, wenn ich das Gefühl
habe. Nein, bist du nicht im Medienlauf, fange ich eigentlich so an, nachher plätschert
sich ein bisschen. Bin ich gespannt. Nein, das ist gut. Also ich glaube, wahrscheinlich ist das nicht falsch, oder? Man kann ein warm schwätzen. Ein Trick ist ja, dass man am Anfang Fragen stellt. Also Trick, das lernt man ja dann auch. Fragen stellen zuerst einmal, wo man eher kurz beantworten kann, damit sie nicht so fest ins Schwafeln geraten. Wobei, ich glaube, bei uns zwei ist die Chance gross, dass es eh ausschweifend wird, nach allem, was ich über dich weiss und so gut wie ich mich kenne. Von dem her dürfen wir dort gespannt sein. Aber ja, es ist ja, ich glaube, man entwickelt ja dann auch ein Gespür, wie weit kann ich gehen mit Fragen und wann ist dann vielleicht auch eine zu viel. Und manchmal
ärgert man sich. Und das merkt man dann ziemlich schnell.
Die Frage zu viel merkt man schnell und manchmal im Nachhinein hat man aber auch das Gefühl, okay, das war jetzt eine Frage zu wenig gewesen, oder? Also das gibt es ja dann auch, wo man sich dann im Nachhinein ärgert, ja Mist, da hätte jetzt noch können. Ja.
Nein, das habe ich immer spannend gefunden. Früher habe ich ja noch die Interviews aufgezeichnet. Also der Kessler gibt es noch mit Bewegtbild. Und dann habe ich immer beim Schneiden habe ich immer so meine Frage stellen und habe dann sekundenweise geschaut, weil das Gegenüber ist ja dann im Vollbild gewesen, was in diesen Mikrosekunden passiert, bis dann eine Antwort gekommen ist und was im Gesicht passiert. Und das ist höchst spannend sein, was Körpersprache anbelangt. Bei gewissen Politikerinnen, die dann über Barrierefreiheit und über das SBB anfangen, referieren, was dann für im Gesicht für das Karussell passiert, ist höchst spannend.
Ah, das ist gemein. Dann hast du die wahre Antwort hast eigentlich nonverbal
bekommen. Ich hatte jeden klar, ja. Doch. Und warum US-Sport als so ein diskantes Gebiet oder wird das dir immer nachgesagt? Das bin ich mir eben nicht ganz sicher, ob das einfach so ein Selbstläufer irgendwann war.
Das war ein Selbstläufer irgendwann. Okay. Also, das steht irgendwo in einem Bio-Böckchen sicher von mir.
Und du wirst auch immer so angesprochen und dann merkt man, was denn du sagst, ist dann oft ein bisschen so ein Gekicher über diese Frage und dann irgendwie eben wieder sprinten zu den Bus und so, dass dann das mit einem amerikanischen Rekord macht, dann merkt man dann schon, dass du dich eigentlich über die Frage ein bisschen amüsierst.
Also du sprichst jetzt ein Interview an, das ich gegeben habe, glaube recht kurz nachdem bekannt worden ist, dass ich den Job bekommen habe. Und dort war die Frage gewesen, und der geschätzte Kollege, der die Frage formuliert hat, wird es mir verzeihen. Ich weiss nicht, wie viel was er von mir schon gelesen hat vorher und wie intensiv dass er sich mit mir beschäftigt hat als Journalist. Aber in dem Bio-Böckchen, wo von mir online war, zu dieser Zeitpunkt ist gestanden, Fachgebiet, wahrscheinlich irgendwie Leichtathletik, Boxen und US-Sport, irgendwie so. Das sind, glaube ich, die Sachen, die, dort habe ich schon das Reporter-Team geleitet und also ein paar Dossiers bei mir gehabt, also Führung, wenn man so will. Und das hat er dann in die Frage rein verpackt. Und ich würde jetzt sagen, also mit US-Sport, man kann es ganz platt sagen, das interessiert mich sehr. Ich find,
es hat viel ein.
Ich finde Basketball super, ich finde Eishockey super, obwohl das ja in dem Sinne kein klassischer US-Sport ist. Ich habe sehr gerne American Football und ich finde sogar Baseball lässig. Also von dem her super. Vollzeit darüber schreiben in der Schweiz, für ein Schweizer schwierig. Medium, wird sehr schwierig, ja.
Ja, genau. Aber du hast halt schon, wenn man auch ein bisschen schaut, über den Clint Capella geschrieben und so, und dann ist es halt naheliegend, wenn man dann nicht in die Tiefe geht, dass man dann halt zu dem kommt.
Und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja. Nein, aber das wäre jetzt aber schon wichtig. Ich finde es ja dann immer wieder sehr amüsant, wenn ich muss Interviews geben, wenn man bei mir bei der Ausgangsfrage anfängt, wie ist es mit deiner Behinderung und was hast du? Und dann denke ich immer, ich habe genug Interviews gegeben, wo ich das lang und breit erzählt habe. Warum kann man nicht bei B oder C oder sogar bei D anfangen und dann halt auf das verweisen? Wie wichtig ist denn das im Sportjournalismus, dass man nicht immer bei A anfängt?
Ich glaube sehr.
Okay.
Ich meine, viele Protagonisten oder Protagonistinnen, die mir interviewen wir ja nicht zum ersten Mal. Ja, sehr oft, oder?
Wie so wichtige Sportarten wie in der Schweiz Skifahren, genau. Dann ein bisschen Fußball, vielleicht noch ein bisschen Schwingen im Sommer und so.
Genau, also wenn jetzt der Marco Odermatt von uns interviewt wird, dann tut der Kollege Marcel W. Perren jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal gleich anfangen, oder? Also im Gegenteil, er hat ja dann auch, oder wir haben den Anspruch, dass wir etwas Neues erzählen. Also von dem her, glaube ich, ist es oft, gerade im Sport so, dass man sich ein Thema raussucht oder einen Bereich raussucht, wo man jetzt mit dieser Person darüber schwätzt, auch im Wissen, dass man ja, in 3 Monaten oder in einem Jahr oder wenn auch immer wieder redet und dann kann man dann etwas anderes besprechen. Ich glaube, du hast ein bisschen den Nachteil, wenn man so will, dass du fährst so in diesem Bereich so Gesellschaft, wo viele Journalisten, Journalistinnen dann einisch irgendwie das Thema beleuchten und dann fängt man halt bei Adam und Eva an.
Ja, aber darum fange ich dann einfach irgendwie schon die Antwort irgendwo zu geben, aber ich tue sie dann sanft irgendwie darauf hinweisen in der Antwort und ich denke, nee, über das und das wird reden. Und dann, gewisse sind smart, gewisse sind mache Dienst nach Vorschrift. Und was auch in Ordnung ist.
Fragekatalog abarbeiten.
Ja, schicke die Fragen.
Wie?
Für Interviews. Schicke die Fragen.
Im Normalfall nicht.
Finde ich sympathisch.
Also es gibt, je nachdem, Interviewpartner, wo, und das dürfen sie, fragen, was für Themenbereiche ja, abgefragt
rote
werden.
Rote Faden, oder?
Genau, und dann kann man sich je nachdem, können sich dann auch ein bisschen vorbereiten, aber also eigentlich ist das nicht vorgesehen, nein, dass man die Fragen vorher schickt.
Jetzt muss ich aber gleich noch auf den US-Sport zu sprechen kommen. Für jemanden, der knapp 1,80 ist, ich habe jetzt das mal so geschätzt, warum Faszination für Basketball?
1,75, um genau zu sein.
Ja, ich habe es aufgerundet.
Ja, also schau jetzt, es gibt ein Foto von mir. Das ist jetzt super in einem Audioformat,
ja, ich weiss. Ein Foto, aber ist gleich.
Ein Foto von mir mit dem Clint Capela zusammen, ja, den ich in Houston besucht habe. Ja. Und das ist... Das sagt jetzt zwar nichts über die Faszination, aber es sagt, wie weit weg als wir Normalsterblichen von diesen Basketballern sind.
Also rein physisch, ja.
Ja, richtig, ja. Nein, also warte, ich muss es jetzt geschwind suchen, versuchen, darüber hinwegzuschwätzen. Oder ich zeige es, wenn man fertig ist.
Ja,
ich muss es nachher raussuchen. Ja gut, ich meine, Bewegungsabläufe und Spielzeug und Explosivität von der Sportart, ich muss es ja nicht selber können, sonst würde ich es so selber machen.
Das ist so.
Und das geht nicht gut. Nein, wobei wahrscheinlich in der Schweiz könnte man, sage ich jetzt mal mit meiner Körpergröße als Backcourt-Position, ging wahrscheinlich schon.
Nein, das ist so. Aber wie haben denn der Thabo Sefolosha und der Clint Capela das geschafft? Weil, wenn man sie so schaut, sind das wirklich so Heldenreise gewesen, um das können. Und Eigenantrieb, oder haben die einfach Genetik und Zufall, wahrscheinlich eine Mischung von allem, oder?
Ja, jetzt hast du es eigentlich gerade beantwortet, oder? Genetik und Zufall ja sicher, also ja, eben, du musst gewisse körperliche Voraussetzungen haben, sonst reicht es logischerweise nicht, ein bisschen Glück brauchst du wahrscheinlich auch, und dann musst du aber gleichzeitig das allein, ja, reicht dann logischerweise auch nicht. Du musst es schon wollen. Und, also ich finde den Thabo extrem faszinierend, weil er eigentlich wirklich aus dem Nichts, also hat ja, der hat sich nie können festhalten. Beim Capela weiss man ja dann, der hat auch sich am Sefolosha orientiert. Ja,
aber wenn einer mal durchgegangen ist,
genau,
hilft es dann.
Genau, das hat sicher geholfen. Gleichzeitig, es kommt jetzt, glaube ich, im Moment nicht wirklich jemand nachher wieder.
Auch man hört es auch nicht mehr so, es ist wie eingeschlafen. Früher, wo die zwei wirklich, also der Clint Capela ist ja immer noch gut, aber man kann über Atlanta streiten, aber vorher hat es wie so die Finale und so, und die Berichterstattung ist wie aktuell gewesen, ist wie eingeschlafen, wenn man es aus Schweizer Brüllen anschaut.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, das Problem ist, oder das Bedauerliche ist, dass es interessiert in der Deutschschweiz ja, wirklich nicht sehr. Das merken wir. Also eben, wir haben einen gewissen Aufwand betrieben. Also du hast es vorhin gesagt, eben Clint Capela, also auch der Thabo, ja, beide schon besucht in den USA. Und dann macht man so Reportagen und so. Und da, ich glaube, das wird dann schon wahrgenommen. Aber du kannst ja nicht eine Woche auf Houston oder auf Salt Lake City oder wo auch immer herfliegen, genau. Und so die reine Berichterstattung, was machen die so gerade, die stoßt, das muss man so sagen, auf ein relativ begrenztes Echo. Und ich glaube, das hat schon zur Folge auch gehabt, dass jetzt weniger gemacht wird, das auch schon. Finde ich schade. Weil, also gerade beim Capela habe ich mir eigentlich erhofft, also jetzt reden wir von der Deutschschweiz, gell? Ja. Die Welschen sind relativ Basketball angefressen. Ja. Ja. Aber da mein Französisch relativ schlecht ist, ja, kann ich dort keine seriöse Aussage machen dazu. Aber beim Capela habe ich das Gefühl, okay, das ist ein Center, das ist eine relativ spektakuläre Position. Also, da geht's
um, und er verdient auch.
Er verdient gut.
Ja, du kannst, Schweizer immer, oder?
Das stimmt, du kannst die Zahlen kann man erzählen. Also ich meine, das ist immer noch der bestverdienende Schweizer Mannschaftssportler. Das ist echt verrückt, oder? Und ja, gleichzeitig in der Deutschschweiz so eine
Randfigur. Ja, in der Deutschschweiz hat es dann die Shelby geschafft, oder halt mit Josi und ja, so reinzukommen. Aber bist denn du jemand, der die Spiele dann auch verfolgt, jetzt in den Playoffs?
Ich versuche es. Es sind ja zu blöde Zeiten, muss man sagen.
Ja.
Aber was ich gerne mache, ist, wenn ich morgen frei habe oder so, dass ich aufstehe.
Morgen um 4 Uhr schnell aufstehen.
Nein. Für das bin ich zu alt.
Ja, komm,
das schaffe ich nicht mehr. Nein, aber aufstehen morgen und dann Kaffee rauslassen, zu morgen machen und dann, ohne das Resultat zu kennen, nochmal etwas schauen. Also nochmal irgendwie ein Spiel aus der Nacht schauen.
Ohne Pause,
Genau, also du hast dann im Prinzip schon also das Spiel in voller Länge, aber wie du weißt, der US-Sportler oder die Übertragung, die ist ja dann oft sehr lang, weil man muss...
Aber die Show auch noch, gleich wichtig.
Und das ist dann logischerweise oder praktischerweise schon rausgeschnitten. Und dann kommt man so in 2 Stunden, kommt man gut durch, also ob es jetzt Hockey ist, wo jetzt Playoffs angefangen haben, oder Basketball, wo jetzt Playoffs angefangen haben. Eigentlich beides gern, sogar Baseball, aber eben, es geht mir ein bisschen Zeit aus, das ist das Problem.
Eben, auch wenn man das zusammengekattet hat, hat man dann halt gleich noch 24 Stunden.
Das ist ja so.
Mit welchem Team fiebert denn der Gysi so im Basketball?
Fiebern ist ein grosses
Wort. Ja, oder Sympathie oder so. Also Freude, wenn es etwas...
Ja. Man kann es auch ganz einfach sagen. Teams aus San Francisco sind wir noch.
Ja, aber die haben gerade einen schweren Stand ausser die Clippers.
Das ist L.A. Clippers. Die Warriors wären das Golden State Warriors.
Ja, in dieser Division, oder?
Ich
habe Divisionen
denken. Ach so. Nein, bei mir ist es so. Im American Football sind es die 49ers, im Baseball die San Francisco Giants, dann gibt es die Warriors und im Hockey ist es Vancouver. Das ist noch, dort haben wir nochmal... Mit diesen Sachen Sharks kann ich nichts
machen. Dort hast du einfach gedacht... So, alles dort, irgendwo muss ich noch ein Kontergewicht haben, dann gehe ich auf Kanada.
Genau, aber es ist auch Westküste. Ich finde das
aber wenn
ein Konzept.
Wenn wir jetzt mit den Warriors kurz verhandeln, ist dort deine Zeit durch?
Ja, ich glaube schon.
das muss
man so sehen. Realistischerweise.
Ja, es kommt jetzt darauf an, ob... der GM und der Besitzer am Curry noch etwas anstellen will. Er ist, glaube ich, noch nicht durch.
Nein, er ist noch nicht durch, das stimmt. Aber die Frage ist, was passiert mit dem Herrn Thompson,
wo ein bisschen halt durch seine Verletzungen und durch seine eigene Helden ist, um das wieder können zu
brauchen. Sehr schön.
Dann hat er ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung.
Genau, man kann es vielleicht so sagen. Und gleichzeitig... Also solange du Steph Curry hast in der Mannschaft, bist du grundsätzlich konkurrenzfähig.
Wenn du natürlich noch einen kleinen Mike Tyson hast.
Du meinst den Draymond Green, der man kann nicht immer verteidigen. Nein, aber das ist ja also so eine Sache, wenn er im eigenen Team ist. Man hat lieber im eigenen Team als im anderen.
Ja, das ist so wie früher im Eishockey, wenn man mit dem Miss Conti zusammengespielt hat. Oder?
Genau, wo glaube ich ganz ein netter Mensch war.
Ja, neben sehr.
Und auf mich auch genervt hat, inklusive. Ja.
Vielleicht manchmal gleich auch noch der eigene Trainer, aber er hat dann wahrscheinlich verstanden, warum er so ist, wie er ist.
Genau. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
In dem Fall ist das auch gross angezeichnet, wenn man es jetzt auf Olympia möchte, das neue Dream Team. Da kommen ja die NBA gerade mit der grossen Schublade.
Ich habe mich geärgert. Ja, ich bin nicht vor Ort.
Ui!
Ich gehe nicht. Nein, das geht. Es wäre zu viel, wenn ich jetzt noch gehen würde. Wir haben da unsere Leute, die das werden machen und ich bleibe in der Redaktion. Und dann habe ich tatsächlich das Aufgebot gesehen und gedacht, verdammt, das wäre es jetzt noch gewesen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich einfach so geärgert, dass sie jetzt denken, jetzt müssen wir an.
Jetzt ist fertig lustig.
Obwohl ich mich dann schon auch auf den Herrn Wembanyama sehr freue, als Eiffelturm.
Ja.
Also ich glaube, der wird, man diskutiert ja immer den Herr Doncic und so als neues Gesicht, aber ich glaube, wenn der Wemby wirklich loslegt, dann wird halt sehr viel französische Klicks auf die NBA gehen.
Ja, und ich glaube jetzt auch die letzte, was sie so, letzte Saisonviertel hat er ziemlich losgelassen, oder? Kann man sagen.
Ja, also, wenn du sogar in der Diskussion für den besten Defensivmann bist als Rookie, dann wird es interessant.
Ja, dann ist sicher nicht alles falsch. Das ist übrigens etwas, das habe ich am Morgen amigs gemacht, jetzt die Saison.
Okay,
abgeschlossen. Wemby Highlights.
Okay.
Ja, da, also, du weißt es ja in dem Fall, das ist einfach immer spektakulär. Der macht in jedem Spiel irgendetwas, was außergewöhnlich ist.
Ja, und ich habe halt ein kleines Herz für die Spurs, weil dort das Team und die Philosophie mir entspricht.
Schaust denn du viel Match?
Zusammenfassung, was ich muss sagen, ich wäre eigentlich sehr auch interessiert an der NHL, aber das Produkt wird von der NBA schon besser platziert als jetzt der NHL. Habe ich jetzt so das Gefühl als Konsument.
Auch, wie meinst du?
So mit Kurzvideos und auch die Teams sind viel mehr auf Social Media wieder jetzt der NHL. Also habe ich jetzt so das Gefühl, auch mit den Podcasts.
Es ist ein bisschen Hockey-Kultur, oder? Ist sehr konservativ,
ja, oder
traditionsbewusst.
Ja, Traditions.
Formulieren wir es so. Der Hockeyspieler lehrt ja früh, würde ich sagen, vielleicht nicht rausstechen. Du sagst einfach immer Scheibe tief, alles geben, Shift für Shift. Und da leiden wir dann manchmal auch darunter, wenn wir versuchen, Interviews zu machen. Und im Basketball hast du vielleicht auch das, dass es sind kleinere Mannschaften, du kannst dich ja gar nicht verstecken auf dem Court. Oder?
Und was halt auch ist, oder? Sie sind natürlich auch nicht so verkleidet wie jetzt.
Ja, du also, siehst Gesichter und Körper halt
besser. Es wäre natürlich interessant, so eine Victor auf dem Eis zu sehen, wie ein Bayern, also auf dem Eis. Das war ja, gut.
Das stelle ich mir anspruchsvoll vor.
Ja. Das ist so.
Aber also der Mann ist offensichtlich ein Bewegungsgenie, der könnte das wahrscheinlich
schon. Ja, ich habe letztes Mal gesehen, wie er Yoga macht. Da habe ich mir so gedacht, so, okay, so. So dehnen und so, und dann plötzlich das Bein gleich gross ist wie bei einem Normalsterblichen, der ganze Körper. Wird interessant. Und ich denke, mal, also, das wird schon das neue Gesicht. Ich denke, beim Herrn Jokic, dem interessiert es einfach nicht. Er ist wahrscheinlich momentan der beste Basketball. Aber er will lieber zu seinen Rösslingen als etwas anderes. Aber so etwas zu killt, habe ich auch noch nie mehr gesehen.
Wie der Jokic. Ja, das ist ein Wahnsinn, oder? Also was dort erstaunlich ist, und dort sind natürlich dann die Amerikaner auch wieder sehr amerikanisch. Also es dauert einen Moment, bis sie merken, dass dort Denver einen spielt, der nicht Amerikaner ist, der so unfassbar gut ist. Jetzt haben sie es, glaube ich, gecheckt. Er hat einfach den Titel holen. Und dann hat er ihnen den Gefallen nicht gemacht und sagen, dass das Größte ist für ihn, sondern es ist irgendwie die Familie und eben genau die Rössli,
ja,
die ihn am meisten interessiert
haben. Siegesinterview, was, ich muss da noch an das Festival, ich will eigentlich lieber zurück aufs Airbnb, keiner hat meinen Job gemacht.
Ja, gut, vielleicht ist es auch ein bisschen Koketterie, ja, aber ich glaube, es gefällt uns auch nicht, dann gleich schon, auch wenn man uns gut findet.
Aber jetzt zurück zu dir, jetzt wieder ein bisschen
zu meiner Basketballkarriere.
Auf die Flug,
ja. Einen halben Meter weiter runter.
Wie muss ich mir jetzt deinen Job vorstellen, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht auf Paris und es geht um Berichterstattung von den Olympischen Spielen?
Ja gut, das können ja nicht alle auf
Paris. Ja, natürlich, aber bist denn du einfach am heißen Draht? Und du hast so die Weichen stellen, oder um was geht es jetzt?
Das trifft es nicht schlecht, ja. Also ich bin viel am Telefon, ich glaube, das kann man sagen, so oder so im Alltag.
Gut, hat man nicht eine Zeitverschiebung.
Ja, das stimmt. Also ich meine, jetzt wo die Winterspiele in Peking waren, habe ich ja eben schon unser Reporterteam geleitet. Das heisst, ich habe schon recht viel koordiniert. Und dann war unser Team vor Ort. Und dann bin ich dann auch im Normalfall, ja, nicht gerade um 2 am Morgen aufgestanden, aber je nachdem, 3, 4 ist man dann logischerweise auch erreichbar. Also so ein bisschen Jetlag habe ich dann auch gehabt. Ja. Von dem her, ich kenne es, also dort bin ich noch nicht in der Gesamtverantwortung für den Sport, aber ich kenne sie in dem Sinne ja schon ein bisschen. Also geht es eigentlich darum, was machen wir? Was machen wir für Stories? Wie gewichten wir das? Was könnte man noch? Was vergessen wir? Dann muss man da meistens auch noch irgendwo ein Interview machen mit jemandem. Keine Ahnung.
Die Familie von,
genau,
von Olympiasiegerin.
Schicksalsgeschichte, ja, du liebst.
Ja, das sind meine Heldenstories, um das wieder zu brauchen.
Genau. Genau. Also es ist eigentlich...
Und
also
die geschätzten Kollegen bei Laune zu behalten, oder?
Das gehört wahrscheinlich auch dazu, ja.
Ja, weil der Lagerkolle kann ja dann auch reinkommen, oder?
Das ist wahrscheinlich, wobei ich habe das Gefühl, jetzt auch aus eigener Erfahrung, Olympische Spiele, du hast recht viel zu tun.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ohne Schlaf.
Ja, aber okay, am Abend, wenn man so ins Village geht, kann man wahrscheinlich die ein oder andere brisante Story mitnehmen.
Aber wir kommen ja nicht rein. Ah. Journalisten, wir dürfen nicht ins Athletendorf. Also wobei es gibt da schon unter den Journalisten genug Räubergeschichten.
Wahrscheinlich, aber das haben wir irgendwann in einem anderen Podcast behandelt.
Genau, ja, das machen wir dann, ja, Director's Cut, genau. Aber, also Olympische Spiele, ich habe das immer lässig gefunden.
Ja.
Du kommst halt an, etwa 5 Tage bevor es losgeht, 4-5 Tage. Weil dann, die Athleten sind auch schon relativ früh dort, die früh im Einsatz sind. Dann hast du noch so letzte Interviews, gehst ein bisschen schauen. Und also im Prinzip ist es so, sobald vor Ort bist.
Bist du in dem Kosmos.
Genau, und dann hörst du eigentlich wie nicht auf. Also, ich hatte das immer gerne gehabt. Aber das ist anstrengend. Also, du hörst dann einfach nicht auf schaffen, bis es fertig ist. Und zwischendurch. Also oft ist es halt so, du gehst am Morgen hast irgendetwas, berichtest über das, dann Transfer, du bist relativ viel unterwegs, weil eigentlich, die Sachen ja
eigentlich wie andere Sportler können Sportarten schauen, bist du einfach nonstop mit diesen Büsschen unterwegs.
Genau, es ist eigentlich, man verbringt sehr viel Zeit in diesen Shuttles.
Eigentlich kennt man dann alle Chauffeurinnen und mitnehmen.
Oder? Wahrscheinlich, oder sie mindestens, sie denken, oh, jetzt kommt der wieder. Ja, genau, etwa so.
Ja, und jetzt EM, was ist dort geplant?
Das Gleiche, ich schaue von da aus auf die Finger.
Ist das, also, eben, Verantwortung ist schon gross, aber ist es nicht manchmal auch ein bisschen traurig, dass man nicht mehr so an der Front ist?
Das Gute ist ja, wenn man Chef ist, darf man sich aussuchen.
Mhm.
Ja. Also sprich, wenn ich jetzt ums Verrecken wette, würde man schon einen Weg finden, dass ich...
Aber weil du so ein alter Hase bist und alles schon mal durchgespielt hast, denkst du, die Jungen sind die.
Nein, es ist, weil ich so ein junger Hase bin. In dieser Rolle.
Ja.
In dieser Rolle. Und ich weiss, dass es relativ anspruchsvoll ist. Und also das kann ich schon noch sagen, von Olympia weiss ich, du siehst nie so wenig von olympischen Spielen, wie wenn du vor Ort bist. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, doch, doch.
Weil du siehst halt das aus nächster Nähe, wo du bist. Also, keine Ahnung, ja, irgendwie Leichtathletik. Und dann bist du eine Woche in einem Leichtathletikstadion eigentlich. Und hast die auch in der Mixzone durch und so. Aber was jetzt irgendwie noch beim Beachvolleyball, beim Tennis und sonst irgendwo beim Rösslireiten läuft, das kommt der Fernsehzuschauer daheim schneller mit über. Und ich habe das Gefühl, für mich im Moment ist es wichtiger, die Übersicht zu haben, so ein bisschen aus der Distanz und dann mal noch so eine halbe Sekunde können überlegen, okay, was machen wir jetzt genau, was läuft jetzt, statt voll drin, wie die voll drin sind, die machen das sicher so gut wie ich, mindestens, da mache ich mir keine Sorgen.
Und du siehst jetzt sind wir wieder am Anfang von der Frage, wie es ist als Leiter vom Sport, und das ist doch ein schöner Abschluss.
Hat sich der Kreis geschlossen?
Der Kreis hat sich geschlossen, aber wie ich es schon mal angedeutet habe, jetzt kam das Segment, wo mir der Herr Gysi noch die wichtigen Fragen, die er sich überlegt hat, jetzt abstellen.
Also ich habe mir keine überlegt. Okay. Weil, als du mich angefragt hast, habe ich gefragt, muss ich etwas vorbereiten oder etwas mitbringen? Dann hast du gesagt, nein, außer...
Gute Redelaune.
Genau, richtig.
Und da muss ich sagen, hat er mit Erfolg und mit allem, was sich dazugehört, erfüllt.
Gut, also Ziel erreicht, Zwischenziel. Aber ich sehe...
Kannst die extra Meilen gehen.
Genau, das ist also blöd. So eine Floskel, die ganz schlimm ist. Das ist gerade nach Scheibe tief. Ja. Die extra Meilen gehen, muss man einfach bereit sein, die extra Meilen zu gehen. Also komm, gehen wir sie.
Okay.
Ich sehe, du trinkst aus einem Ted Lasso-Becher oder Tassli. Ja. Und ich bin grosser Ted Lasso-Fan.
Ich auch.
Wieso?
Ja, weil es um Menschen geht. Und vor allem, beschreib mal Ted Lasso. An jemandem, der keine Ahnung hat, was Ted Lasso ist. Und dann probierst du das zu pitchen, ganz einfach. Und das ist lustig. Und dann frage ich, sag ich, ja, fang an. Und bis sie dann die erste, zweite Folge gesehen haben. Und nachher sind alles Suchtis. Aber das zu pitchen ist schon extrem schwer. Und das hat mir irgendwie gefallen, dass es nicht so einfach ist.
Wer ist deine Lieblingsfigur?
Ist ganz, ganz schwierig. Aber ich hab halt sehr gerne verschiedene Charaktere. Schon auch der Nate.
Der Materialwart, der dann zum Wunderkind wird und dann zum Bösewicht später.
Ja, und die Sorry,
Spoiler Alert.
Nein, und vor allem halt der Konflikt mit sich selber. Mhm. Und vor allem, ich spoilere jetzt wirklich das Anspeuzen von sich selber.
Mhm.
Ich habe mich das gefragt. Ich bin ja auch immer Selbstzweifel und so. Und ich habe dann so gedacht, könnte ich das auch, weil ich mich ja immer pushen will und auch jetzt vielleicht durch meine Stereotypen, die auf mich manchmal schon denken, wenn ich jetzt den Grössenwahn habe und alle sagen, nein, mach das nicht, und so, ob ich das auch könnte. Und dann habe ich gedacht, nein. Aber ich finde das so eindrücklich, wie der Schauspieler, das ist so emotional und es kommt aus nowhere. Mhm. Und dann denke ich so, aha, und dann fährst du an zu studieren. Dort muss ich sagen, in der dritten Staffel haben sie zu viel Wellen, dass das ziemlich schnell der Climax mit einer Gegenstunde mit dem Vater total aufgelöst worden ist. Habe ich ein bisschen schade gefunden. Mhm. Also,
ja, die Folge in Amsterdam hat mich irgendwie genervt.
Ja, also ich habe es also wunderschön, fast zu kitschig schön gefunden. Aber natürlich, wenn man jetzt einfach die Charakterentwicklungen anschaut von gewissen Figuren, oder der Roy und der Jamie, wo man nicht, also wenn ich mit jemandem die anfange zu schauen und sage, der Jamie gehört zu meinen Top 5, und die fangen an, das anfangen zu schauen und denken, warum?
Vollidiot.
Ja. Vollidiot, Stereotyp und all. Sag ich, warte ab. Und mein innerlicher also meine Lieblingsfigur ist die Nichte vom Roy.
mit dem Fluchwort.
Ja, und einfach wie sie das spielt. Aha. Also Casting ist natürlich extrem gut. Ja. Natürlich, der Ted in seiner Vollumfänglichkeit natürlich auch.
Mhm.
Was ist denn bei dir so, dass du sagst, Ted Lasso ist so eine super Serie? Jetzt auch Sport, wo mit dem Sport zu tun hat.
Am Schluss, glaube ich, spielt der Sport eigentlich gar nicht so grosse Rolle in der Serie. Also das ist zwar, also die Fußballszenen sind ja nicht sehr gut, muss man sagen. Also,
aber das ist dann wieder eine Belustigung, oder?
Sind ja auch nicht alle ganz austrainiert. Also wenn man den, wer ist es, wie heisst der, Isaac, der Captain, der ein bisschen zu intens Verteidiger, wo man schon sieht, dass er ein paar extra Kilometer trägt. Also um das, das ist nicht der Hauptfokus.
Ich finde natürlich den Schweizer, den sie in den Ball haben.
Stimmt.
Natürlich auch super, oder?
Thumbercatch, wo man sehr lang braucht, bis man merkt, dass es ein Schweizer ist.
Schweizer nicht, weil er so neutral ist.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich finde es noch schwierig in Wort zu fassen. Du hast es ja vorher auch versucht.
Es ist schwierig.
Es ist, also eigentlich ist es ja ein Format, das sich mit dem Versuch menschlich zu bleiben in einer Welt, die relativ kompliziert ist,
das beschäftigt. Auch. Und ich glaube, es hat noch niemand, und das hat ja auch dein geschätzter Kollege, Dino Kessler mit dem Mark Crawford, diskutiert. Am Trainerberuf oder am Pädagog an und für sie hätte ich die Serie, glaube ich, annähern.
Vielleicht, ja.
Also, ich muss auch manchmal sagen, vor allem bei meinen Heilpädagogen und Sozialpädagogen, ich habe auch die Suppe gefunden, die eine gewisse Menschlichkeit und nicht nur Profession hatten und halt auch klare Regeln und gleich Spielraum, um sich entwickeln zu können. Sehr positiv gefunden. Und darum finde ich Kombi, Ted und Beard, das ist für mich Symbiose von einem super Sozialpädagog.
Ja, also beim. Also, das, ja, das ist eigentlich auch der Witz von der Serie, oder? Dass der Ted Lasso, für die, die jetzt noch nicht geschaut haben, sich vom Spoiler noch nicht rausschmeissen, ein College-Football-Trainer, der beim Versuch, eine Fußballmannschaft zu sabotieren, als Fußballtrainer eingestellt wird und keine Ahnung hat von Fußball und dann aber wieder erwartet, doch einen vernünftigen Erfolg hat. Gerade eben, weil er andere Qualitäten mitbringt als Taktik und keine Ahnung, Konditionstraining. Wobei dort, keine Ahnung, ein paar Mal
müssen säckeln. Er sprintet ja,
das stimmt, schon. Das stimmt. Aber eben, sagt er dann vielleicht auch etwas aus? Also wahrscheinlich ist er mehr Ancelotti als Guardiola, wenn man es jetzt auf den Weltfußball runterbrechen
will. Wohl, die haben ja einen besonderen Deal gehabt mit Manchester City. Am Schluss kommt ja der Herr Guardiola ja auch vor, wo ich sehr lustig fand. Die Entwicklung vor dem Video als Double angestellt in der zweiten Serie. Und plötzlich kommt er dann, das finde ich höchst amüsant.
Da sieht man, wie sich die Serie auch entwickelt hat, parallel. Genau. Irgendwann hat man gemerkt, da kann man ja vorbeigehen.
Und was ich halt auch noch gut finde, sie bringen eine gewisse Diversität an Figuren an, wo gewisse grosse Filmmagnate einfach alle Fälle machen, um nur divers zu sein, ohne Charaktertiefe. Also ich habe noch nie so starke Frauenrolle gesehen in einer Serie wie jetzt bei Ted Lasso. Ohne dass man jetzt einfach sagt, man braucht eine starke Frau, dass man eine starke Frau oder Diversität drin, dass man sie hat. Hat denn der Mäuse-Konzern ein bisschen andere Probleme? Also Disney.
Achso, jetzt habe ich gerade überlegt, Mäuse, Disney.
Oder Disney. Ja. Oder einfach ja. Diversität, einfach sagen, wir mischen alles rein, ohne Charaktertiefe.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also die Frauenrolle sind natürlich, also sowohl die Clubsitzerin als auch die Kili, die wo auch als Spielerfrau anfängt, oder? Wo man so denkt, aha ja,
etwas
für die Dann entpuppt sich das als einen recht komplexen Charakter, ja. Also ich sehe.
Ich habe da alles analysiert.
Sehr gut, sehr gut.
Ey, ich freue mich auf Berichterstattung von allem, was du jetzt gesagt hast und vielleicht auch ein bisschen Vertiefung im Parasport. Ich gebe das jetzt mal so mit.
Wir geben uns Mühe, das verspreche ich.
Und das freue ich mich und danke, dass du da gewesen bist. Wir haben eine schöne, runde Sache gehabt. Von einer knappen Stunde.
Danke, dass ihr da gekommen habt. Merci vielmals.